BDO Austria. Mit 1200 ExpertInnen zählen wir zu den größten und renommiertesten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Österreichs. Was uns antreibt? Der Erfolg unserer KundInnen und die Menschen dahinter. We search for greatness.
Ich brenne für das S in ESG, sagt Christina Wieser, Senior Managerin Sustainability Service sowie Teamleiterin im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wie darf ich das denn verstehen mit dem S?
Ja, also im ESG hängt mein Herz eben besonders an der sozialen Säule. Das heißt, mir ist es wichtig, dass in den Unternehmen die sozialen Themen, also beispielsweise Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, aber auch das Thema Diversität, sprich Vielfalt in der Belegschaft und auch in Führungspositionen, dass wir hier Maßnahmen setzen, Initiativen setzen und Ziele auch möglichst gut nachverfolgen.
Wofür stehen ESG? Genau, damit wir wirklich über dasselbe auch sprechen.
ESG ist sozusagen das neue Rahmenwerk, wenn es um die Nachhaltigkeit geht. Das heißt, es steht für Umwelt, Soziales und Governance. Und eigentlich das Neue und die Betonung liegt so ganz stark auf der Governance, also auf der Unternehmensführung. Das Ziel ist, dass wir in die Unternehmenssteuerung Nachhaltigkeitsziele eben implementieren und hier auch wirksam umsetzen.
Inwiefern gewinnt das S auch immer mehr an Bedeutung?
Gerade vor dem Hintergrund des Employer Brandings ist es ein entscheidendes Thema, denn wir wissen aus der Forschung, dass eben sehr viele Bewerberinnen aus der Generation Z sich ja viele Gedanken darüber machen.
Z ist von bis?
Die Generation Z, das sind jene, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind und die jetzt voller Freude in den Arbeitsmarkt drängen.
Na, das wollen wir mal hoffen.
Ja. Und dieser Gruppe ist es besonders wichtig, dass Unternehmen eben sich nachhaltig zeigen, nachhaltig agieren, insbesondere eben was soziale Themen betrifft, aber auch ökologische Themen.
Das heißt, was bedeutet soziale Nachhaltigkeit an drei Punkten?
Es geht hier um das Management einer immer diverser werdenden Belegschaft. Es geht um das Thema Gleichstellung zwischen Frauen und Männern und es geht um das Thema physische und psychische Gesundheit.
Ist Gleichstellung immer erstrebenswert?
Meines Erachtens ja. Und das ist auch etwas, wo sich jetzt der Gesetzgeber, eben das Regulativ im Zusammenhang mit ESG, hier auch auf die Fahnen heftet, für Gleichstellung, für Gleichbehandlung, eben hier Sorge zu tragen. Nämlich, dass die Unternehmen hier insbesondere darauf achten, bei der Frage gleicher Lohn für gleiche Arbeit zum Beispiel, hier eben landläufig bekannt auch unter Gender Pay Gap, wo Österreich ja nicht unbedingt zu den Vorreitern jetzt in Europa zählt, dass man hier eben initiativ wird und versucht auch wirklich in der betrieblichen Praxis mit beispielsweise verstärkter Transparenz zu den Einkommen hier eben darauf hinzuwirken, diese Einkommensschere zu schließen.
Wer sind die Vorreiter in Europa?
Die Vorreiter in Europa sind wie so oft in Gleichstellungsfragen die nordischen Länder, also wie Schweden beispielsweise oder auch Norwegen. Österreich liegt jetzt bei einem Gender Pay Gap von 18,3%, also die Einkommensdifferenz zwischen Frauen und Männern. Und ja, der EU-Schnitt liegt bei 12%. Das heißt, also wir haben hier noch einiges zu tun.
Aus welchem Grund erfährt gerade oder speziell die Förderung von Frauen und Diversität in der sozialen Nachhaltigkeit jetzt in Unternehmen einen Aufwind bei uns?
Es ist so, dass Diversität, und das ist ja ein Aspekt auch der sozialen Säule, maßgeblich dazu beiträgt, für gute Unternehmensführung zu sorgen. Also auch da gibt es zahlreiche Studien, die in diese Richtung weisen. Das heißt, die Diversität breitet eigentlich den oder bereitet den Boden auf für nachhaltige Unternehmensführung. Und nachhaltige Unternehmensführung wiederum hängt sehr stark davon ab, wie die Führungspositionen, also wie hier sozusagen die Unternehmensorgane, Aufsichtsrat beispielsweise, Vorstand, Geschäftsführung, wie diese Organe zusammengesetzt sind. Und hier ist es eben so, dass wir in Österreich eben besonderen Aufholbedarf haben, was die Gleichstellung betrifft in den 20 börsennotierten Unternehmen des ATX, also im Leitindex, wenn man so will, sind nur 16% Frauen in den Vorständen vertreten. Und hier muss man auch leider sagen, Österreich fast Schlusslicht. Nur mehr Luxemburg schneidet hier schlechter ab und auch deutlich unter dem EU-Schnitt eben von 25%.
Woran könnte das liegen, dass wir so weit hinten abgerutscht liegen?
Es ist so, dass zu beobachten ist, je höher die Hierarchieebene, desto geringer fällt der Frauenanteil aus. Das heißt, es werden formelle Kriterien, die wir üblicherweise kennen, wenn es um eine Abteilungsleitung geht, die werden sukzessive abgelöst durch informelle Selektionskriterien, wenn es dann um einen Vorstandsposten geht. Das heißt, hier geht es sehr stark um Vertrauen, um ein Netzwerk, aus dem hier entsprechend rekrutiert wird. Und so wie wir gesehen haben, begegenwärtig eben die Zusammensetzung jetzt Aufsichtsratsvorstand aussieht, also eine geringe Repräsentanz von Frauen. Deswegen wird hier auch aus diesem Netzwerk eben entsprechend rekrutiert.
Weil wir über Vertrauen sprechen, Christina Wieser als Teamleiterin im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung. Was macht die Berichterstattung deiner Meinung nach unverzichtbar?
Die Berichterstattung ist der Hebel, um hier wirklich Verhaltensänderung auszulösen. Denn sobald ich Transparenz schaffe, und das ist es, was die Berichterstattung tut, sobald ich Transparenz schaffe, kann ich mich vergleichen, ja, und ich habe ja auch Möglichkeiten, mich entsprechend zu verbessern. Das heißt, was wir alle gut kennen aus dem Finanzbereich, nämlich zu sagen, was ist denn unsere Kennzahl, mit der wir hier nach außen treten, das ist unsere EBIT-Quote, unsere Gewinnmarge beispielsweise. Auch hier messen wir und sind das sehr gewohnt. Und zu dieser Messung, ja, zu diesem Vergleichbarmachen, muss es eben auch in der Nachhaltigkeit kommen.
Die EU bringt mit neuen Richtlinien wie der CSRD enormen Schwung in das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Was müssen Unternehmen jetzt anders machen, damit ihre Berichte wirklich Hand und Fuß haben?
Ja, Unternehmen, die jetzt in die Berichtspflicht fallen, die müssen sich hier doch ein Stück weit anstrengen, um diesen doch neuen und umfassenden Herausforderungen auch gerecht zu werden. Und wichtig dabei ist, und das zeigt sich in der Beratungspraxis, dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten, abteilungsübergreifend zusammenarbeiten. Eben diese unterschiedlichen Themen, die sehr vielfältig sind, eben aus dem Umweltbereich, beispielsweise Klimawandel oder Abfall, Ressourcenwirtschaft zum Beispiel, oder eben im S-Bereich und auch in der Governance, also in der Unternehmensführung, dass wir diese Themen eben zusammenbringen. Und dann gilt es eben zu berichten, und zwar ganz stark in Richtung Konzepte, so heißt es in den ESRS, also in dem Nachhaltigkeitsberichtsstandard, der jetzt anzuwenden ist. Und zwar geht es da ganz stark um Richtlinien, um Policies und dann eben um Maßnahmen, die eben auch entsprechend Wirkung zeigen müssen und um messbare, ergebnisorientierte Ziele. Und über all diese Stränge, also Konzepte, Maßnahmen, Ziele, müssen jetzt eben Unternehmen, die jetzt in diese Berichtspflicht fallen oder die auch berichten dürfen, müssen sie sich jetzt eben Gedanken machen. Ja? Und da unterstützen wir sehr gerne. Und wie gesagt, ganz wichtig ist eben hier aus den unterschiedlichen Abteilungen, Bereichen im Unternehmen selbst die Personen eben zu finden, die auch mit Freude, mit Engagement und eben Einsatz auch an diesem Thema dran sind.
Was meinst du, wo wir jetzt die meiste Unterstützung brauchen? Vom Gefühl her oder auch aus der Erfahrung?
Aus der Erfahrung heraus ist es insbesondere, sind es die Umweltkennzahlen, die jetzt bei den Unternehmen für einige Anstrengungen sorgen. Also wie kann man jetzt eine Treibhausgasbilanzierung erstellen, ja? Also eine Treibhausgasbilanz, diese zu erstellen, da fließen schon sehr viele Überlegungen jetzt hinein. Das ist wohl eine der herausforderndsten Kennzahlen. Also insbesondere vor dem Hintergrund, dass hier auch berichtet werden muss über die Emissionen in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette. Das wow. heißt, hier muss man mal an Daten kommen. Ja? Und hier gilt es auch wirklich noch Geduld zu haben und noch die nächsten Jahre auch sukzessive an dieser Datenqualität zu arbeiten.
Geduld ist ein gutes Stichwort. Donald Trump und die Nachhaltigkeit. Was bedeutet oder könnte seine Politik für unsere, respektive alle europäischen Unternehmen bedeuten?
Ich muss sagen, ich beobachte schon mit Sorge diese Diskursverschiebung, die wir hier erleben. Und nehme natürlich schon wahr, dass man in der Beratungspraxis darauf angesprochen wird. Mhm. Und gerade jetzt, wo ich ja für das S und für das Thema Diversität brenne, wie schon gesagt, ist es natürlich schmerzlich zu hören, dass jetzt Initiativen in diese Richtung vermeintlich nicht mehr en vogue sind oder nicht mehr gebraucht werden. Es ist nämlich das Gegenteil der Fall. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich so weit in Österreich, dass doch in vielen Unternehmen das Thema Diversität schon angekommen ist. Auch das Thema Inklusion beginnt hier sozusagen Fuß zu fassen. Maßnahmen werden gesetzt in diese Richtung. Und davon sollten wir uns also keinesfalls irritieren lassen und schon gar nicht uns von diesem Weg abbringen lassen.
Das heißt, worin siehst du so die größten Herausforderungen?
Die Herausforderung ist jetzt, würde ich wirklich sagen, also Ruhe zu bewahren, dran zu bleiben auf dem Weg, der schon eingeschlagen wurde. Das gilt, glaube ich, auch für die europäische Politik in Sachen Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsinitiativen. Dieser Weg ist eingeschlagen worden, Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben, wie es so schön heißt. Und daran sollte man festhalten, und zwar in dem Wissen, dass wir daraus ja Wettbewerbsvorteile natürlich auch lukrieren können. Und Banken fragen nach Kennzahlen aus dem ESG-Bereich. Das heißt, sobald es um eine Fremdfinanzierung geht, muss das Unternehmen entsprechende Daten vorlegen. Wir haben schon angesprochen, das Thema Bewerberinnen, Bewerber. Auch hier wird es immer wichtiger, das Nachhaltigkeitsengagement zu zeigen. Das heißt, wir haben hier so vielfältige Treiber der Nachhaltigkeit. Ich würde fast sagen, da braucht es die Regulatorik gar nicht, aber das wäre dann doch vermessen.
Christina Wieser, geboren worden 1979, als jüngste von drei Schwestern im Burgenland in einem Dorf. Wolltest du entweder Sozialarbeiterin, Politikerin oder Schauspielerin werden? Aus welchem Grund Schauspielerin?
Weil mich die Bühne doch immer fasziniert hat. Mhm. Und also so ein bisschen Scheinwerferlicht gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ja, und das Leben ist ja auch eine Bühne in irgendeiner Form, oder?
Genau, und so in meinem Arbeitsalltag empfinde ich auch so manchen Workshop dann als Bühne und nutze diese Affinität. Also zumeist ist sie ja latent, sage ich einmal. Ja. Aber wenn es dann um einen Workshop geht oder ja, dann freut es mich immer, vorne zu stehen und mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern etwas Neues zu entwickeln.
Was hat denn das Berufsbild der Politikerin für dich eins zu interessant auch gemacht?
Da war es insbesondere unsere erste Frauenministerin, Johanna Donal, die mich sehr fasziniert hat. Ja. Genau, ja. Die ist ja 1979, ist sie Staatssekretärin geworden, das war auch mein Geburtsjahr, also vielleicht daher. Aber so dieser Mut und die Beharrlichkeit und dieses unerschütterliche Festhalten,
schau, da haben wir es wieder.
Das gefällt mir sehr gut. Und es ist gerade im S-Bereich, wenn man so will, bei Gleichstellungsthemen, bei Gleichbehandlungsthemen, erforderlich.
Bei BDO im Nachhaltigkeitsbereich seit 2,5 Jahren tätig. Wie fühlt sich das denn für dich an zwischen Bestimmung und Pflichtbewusstsein?
Es ist schon eine Gratwanderung und so ein bisschen auch eine Ambivalenz im Sinne der Beratung. Wo hält man fest? Also einfach intrinsisch motiviert fest, aus der eigenen Haltung heraus. Und was gibt die Regulatorik vor? Und was ist sozusagen die Mindesterfordernis für das Unternehmen, das wir beraten, eben compliant zu sein? Und ausgehend von dem Ambitionsniveau des Unternehmens, so lege ich dann auch den Beratungsansatz an.
Was hat dich hierher geführt? Gab es ein Schlüsselerlebnis, Schlüsselmoment?
Das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung hat eben Fahrt aufgenommen und hat mich sehr angesprochen, sehr interessiert und vor allem vor dem Hintergrund der Umsetzung. Also diese Idee, hier wirklich so nahe dran zu sein, an einem ganz neuen Reporting-Feld, wo wir wirklich soziale Ziele in den Unternehmen umsetzen können oder diese dabei begleiten, auch Maßnahmen zu entwickeln. Das hat mich fasziniert und das freut mich, dass das jetzt auch schon eben seit 2,5 Jahren auch ein Stück weit gelungen ist, gemeinsam mit meinem Team. dass wir hier wirklich ja, auch gute Erfolge gemeinsam in diesen Projekten auch feiern durften.
Neben deinem Interesse für die Politik und für das Schauspiel reist du auch ganz gern, warst zuletzt in Japan. Wie ist es denn um die Nachhaltigkeit in Japan, im Land des Lächelns, der aufgehenden Sonne, bestellt? Welchen Eindruck hast denn du da gewonnen?
Es gibt keine Mistkübeln, habe ich festgestellt. Also das
tatsächlich?
Heißt, tatsächlich, ja. Also es ist so, dass man den Müll, den man da so produziert, mit nach Hause nimmt, ja, und dann in den, ja, also wir eben im Hotel oder eben in den Privatunterkünften wird der Müll entsorgt.
Unvorstellbar bei uns. Ich überlege gerade, also eigentlich an jeder Straße, wo du vorbeikommst, gibt es einen Mistkübel.
Genau, und es ist aber so, dass jetzt der erste Eindruck der Städte sehr sauber ist und wie gesagt, man nimmt eben seinen Müll mit. Aber was eben schon zu beobachten ist, sehr viel Plastik in diesen, zum Beispiel also Spielautomaten, also für Japan ist ja immer auch diese Freude am Spiel, ja, bei all der Konformität im beruflichen Leben und Uniformität, wenn man so will, ist dann doch diese Freude am Verkleiden und am Spielerischen da. Und da kommt dann, glaube ich, schon sehr viel Plastik, um nicht zu sagen Mikroplastik, vermutlich zum Einsatz.
Das heißt, wie lautet dein Japan-Fazit?
Ich würde gern wieder hinfahren.
Okay, um weiter zu forschen.
Genau, so ist es.
Christina Wieser, der Nachhaltigkeitsbereich entwickelt sich ja ungemein rasant und damit auch die verbundenen Jobprofile. Welche neuen Berufsbilder siehst du denn derzeit im Entstehen?
Es ist schon das Berufsbild jetzt der Nachhaltigkeitsmanagerin, des Nachhaltigkeitsmanager, das hier natürlich jetzt gefragt ist, insbesondere in jenen Unternehmen, die hier jetzt erstmalig sich mit diesen unterschiedlichen Themen ja, auf interdisziplinärer Ebene befassen. Das heißt, die Rolle dieser Person ist es dann, vor allem die Inhalte natürlich zusammenzuführen und den Prozess auch ein Stück weit zu steuern und dann natürlich das große Thema der Datenerhebung auch zu forcieren und eben mit entsprechenden Qualitätsschleifen, wenn man so will, zu versehen. Also dieses Berufsbild ist im Entstehen. Und was wir jetzt für BDO, für unser Team auch sagen können, ist, dass wir auch selbst neue Kolleginnen und Kollegen aus ganz anderen Sparten als bislang für eine Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfungskanzlei, also üblich, jetzt quasi bei uns beschäftigen. Zum Beispiel eine Chemikerin oder eine Limnologin.
Eine Limnologin?
Genau, eine Ökologin im Bereich der Gewässerkunde. Ja. Also das heißt, wir sind hier auch interdisziplinär zusammengesetzt und versuchen diese unterschiedlichen Perspektiven und die Expertisen insbesondere in den Beratungsansatz natürlich zu inkludieren und auch bei der Prüfung, bei der anstehenden Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte.
Das heißt, worauf sollten sich junge Menschen vorbereiten, wenn sie in diesem Feld durchstarten möchten? Alles ist möglich?
Genau, ja, alles ist möglich und man kann also wirklich mit unterschiedlichsten Berufshintergründen hier eigentlich mitwirken, weil dieses Themengebiet einfach so breit und so divers eigentlich aufgestellt ist. Das heißt, auch von den Persönlichkeiten her, ne? Also man braucht jemanden, der im Controlling gut ist, also die Zahlenmenschen, dann geht es natürlich darum, um die Prozesse zu steuern, ja. Kommunikation ist gefragt, weil man muss ja natürlich die Projektgruppe zusammenbringen, zusammenhalten oder eben auch in einem Konzern mit den Tochtergesellschaft eben kommunizieren, hier auch die Informationen einholen und natürlich alle ins Boot holen. Ja.
Noch nie war die Zukunft so spannend wie heute, würde ich meinen. Christina Wieser, anlässlich des 115. Weltfrauentages heuer, 8. März 2025. Was lässt sich aus deiner Sicht bei BDO feiern, an Erfolgen verbuchen?
BDO hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 30% Partnerinnen zu haben. Und dieses Ziel haben wir im Nachhaltigkeitsbericht formuliert und auch veröffentlicht. Das finde ich großartig, dass das gelungen ist, so ein Commitment abzugeben. Und es ist auch sehr passend, wie ich finde, um auch abzubilden, dass BDO ja mehr als 60% Frauen auch beschäftigt. Ja. Das heißt, wir sind eine sehr weibliche Organisation und das sollte sich auch in den Führungsetagen jetzt mittelfristig widerspiegeln.
Das heißt, welche Maßnahmen werden intern ergriffen, um Diversität und Gleichberechtigung zu fördern?
Also es gibt hier zahlreiche Initiativen, wie zum Beispiel Women at BDO, wo wir ein Netzwerk gegründet haben, eben im vorigen Geschäftsjahr, wo wir mit anderen Kooperationspartner, Partnerinnen hier zusammenarbeiten und Frauen bei Veranstaltungen zusammenbringen, aber insbesondere auch, was das Thema Netzwerkbilden betrifft. Also wir haben schon gehört, Netzwerken ist natürlich sehr relevant, gerade wenn es um Führungspositionen geht. Das heißt, wir brauchen dafür auch bewusste Männer, die eben an den relevanten Stellhebeln sitzen. Und hier geht es darum, gemeinsam daran zu arbeiten, dass eben wir gemischte Führungsteams auch letztendlich bekommen, ja.
Wieso brauchen Frauen gerade in Sachen Netzwerk Nachhilfe oder Unterstützung oder müssen gepusht werden? Wieso ist das so?
Ich würde eigentlich eher davon absehen, zu sagen, wo Frauen sich schwer tun, sondern es ist eigentlich eher die Organisation, die Kultur, das Umfeld, das sich ändern muss. Und dann, wenn es ein förderndes, ein wertschätzendes, ein motivierendes Arbeitsumfeld, eine Kultur ist, wo man vielleicht auch gerne netzwerkt mit den Personen, und wo dann würde das auch vielleicht ein leichtes sein, dass hier sich auch Frauen beteiligen. Es ist wirklich eher das Umfeld, die Strukturen, diese tradierten Rollenbilder, mit denen wir es ja immer noch zu tun haben, die es Frauen hier erschweren, sich da auch vielleicht mit einer Leichtigkeit an Abendveranstaltungen zu beteiligen, wie es für Männer oft so natürlich und selbstverständlich
ist. Das heißt, wie erlebst du den Kulturwandel in Unternehmen, wenn auf Führungsebene mehr Frauen vertreten sind? Verändert das deiner Erfahrung nach den Umgang mit den Themen tatsächlich?
Da wissen wir auch aus der Forschung und aus zahlreichen eben empirischen Studien, dass sehr wohl Frauen an der Spitze von Unternehmen eben als Vorbilder, als Role Models hier sehr wohl gleichstellungspolitische Wirkung nach sich ziehen. Das heißt, es ist etwas, was vielleicht länger dauert, ja, hier auch wirklich eine Veränderung in der Organisationskultur herbeizurufen. Seien es so Kleinigkeiten wie zum Beispiel eine Meetingkultur zu verändern. Ja. Das heißt, dass es vielleicht nach 16 Uhr keine Meetings mehr gibt, wie das in vielen norwegischen Konzernen schon sehr lange üblich ist. Ja.
Tatsächlich.
Und auch, da sind wir wieder bei der Führung, auch sensible Führungskräfte, Männer wie Frauen, die darauf achten, dass zum Beispiel die Redebeiträge gleichermaßen verteilt sind. Ja. Dass man nicht quasi automatisch Frauen anspricht, hier zum Beispiel dafür zu sorgen, dass man Wasser nachschenkt oder so. Ja. Das ist auch, sind so diese kleinen, oder man sagt auch diese Mikroherabsetzungen, Mikrodiskriminierungen, die uns allen vielleicht gar nicht so bewusst sind, aber da muss man ansetzen.
Inwiefern macht gerade ein nachhaltiger Ton from the top den Unterschied? Wovon sprechen wir da auch genau?
Hier geht es darum, welche Stimme quasi aus der Vorstandsetage ins Unternehmen dringt. Ja? Also das heißt, wie wird intern eben Nachhaltigkeit kommuniziert und wie werden die Themen auch tatsächlich gelebt in der Praxis? Also welche Rolle, also eine große Rolle spielt dabei insbesondere auch die Vorbildfunktion der Vorstände. Und hier auch wieder zentral gemischte Vorstandsteams. Und da geht es nicht nur um das Geschlecht, sondern eben auch um weitere Diversitätsmerkmale,
wie zum Beispiel
Herkunft, wie auch Alter. Ja. Das ist natürlich auch, die könnte ich jetzt noch weitere aufzählen, natürlich auch der Berufshintergrund. Ja. Also wie man an Probleme auch in der Lösungsfindung herangeht. Ja. Also welchen Zugang hat man da? Auch das spielt hier natürlich eine Rolle.
Christina Wieser, im Hinblick auf Asien, Amerika, bei uns in Europa. Welche großen Trends und Herausforderungen zeichnen sich denn für dich in den kommenden 5 Jahren für eine nachhaltige Unternehmensführung ab?
Es ist jetzt natürlich ein großer Dreh- und Angelpunkt, die Frage, wie die EU-Kommission jetzt auf diese, auf diesen anderen Wind, der jetzt so politisch aus den USA weht, wie man hier drauf reagiert. Und es gibt jetzt schon Ambitionen, auch die Berichtspflichten ein Stück weit einzuschränken, auch vor dem Hintergrund Unternehmen zu entlasten, ja, im Sinne des Bürokratieabbaus, zu sagen, wir fahren die Berichtspflichten ein Stück weit herunter, ja. Und da gilt es aber jetzt, würde ich meinen, daran festzuhalten. Es ist jetzt so viel schon in diese Richtung passiert, ja, an der Transparenz weiter dran zu bleiben und die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf Augenhöhe mit der Finanzberichterstattung zu setzen. Denn dort gehört sie hin.
Weil du sagst festhalten, gibt es einen Gamechanger, auf den wir uns besonders vorbereiten sollten, könnten, müssten?
Kann ich jetzt nicht so auf den Punkt bringen, muss ich sagen, ja. Weil wir uns gerade in so einem doch sehr volatilen Umfeld befinden. Also es ist schwierig, jetzt zu einem Punkt herauszugreifen, der sozusagen das Spiel drehen könnte.
Dann aktuell, ganz spezifisch im Hinblick auf die kommenden 5 Jahre, was tut BDO bereits? Und was trägst du dazu bei?
Also bei BDO ist es so, dass wir in den letzten Jahren uns sehr stark auf die Implementierung von Nachhaltigkeit eben in der Governance, ja, also das G sozusagen in ESG, darauf haben wir uns konzentriert, Nachhaltigkeit wirklich on top zu verankern. Das heißt, wir haben eine zuständige Verantwortung im Executive Board festgeschrieben. Wir haben unser ESG-Gremium dahingehend ausgeweitet. Dort treffen wir uns also mindestens quartalsweise und diskutieren Nachhaltigkeitsinitiativen, setzen weitere Ziele für die nächsten Jahre und nutzen dieses Gremium auch als Reflexionsraum. Ja? Das heißt also, wir tragen hier auch wirklich Bottom-up-Initiativen, Ideen von den Kolleginnen und Kollegen, nicht nur jetzt am Standort Wien, sondern auch aus unseren anderen Standorten hier auch wirklich zusammen und versuchen daraus wieder neue Ziele und Maßnahmen abzuleiten. Das finde ich sehr großartig eigentlich, dass das gelungen ist, hier auch wirklich ein Gremium zu implementieren und auch wirklich transparente Kriterien zu schaffen.
Bleibt mir noch eine Frage, Christina Wieser. Was kann jeder Einzelne vom Berufseinsteiger bis zum CEO tun, damit das S in ESG nicht nur ein Passwort bleibt, sondern echten gesellschaftlichen und unternehmerischen Wandel bewirkt?
Ja, wachsam bleiben und auch in Diskussionen Sensibilität an den Tag legen. Also ich glaube, der Ton macht die Musik, das spielt hier besonders viel mit, gerade bei den sozialen Themen, wenn es um Gleichstellung geht, wenn es um Gesundheitsthemen geht oder auch um Aus- und Weiterbildung und insbesondere auch um die Frage der Karriereentwicklung, weil das ist ja quasi auch im S integriert und führt uns dann aber zum G, nämlich zur Governance, wo wir dann eben wieder an der Unternehmensspitze quasi landen.
Dankeschön für das Gespräch.
Sehr gerne.
Du möchtest Teil von BDO werden? Entdecke jetzt unsere vielfältigen Karrieremöglichkeiten auf karriere.bdo.at. Greatness starts with you.